Seit dem Jahr 2020 gibt es die Erin Distillery nicht mehr. In den nächsten Jahren verschwindet sie also aus der bekannten Whisky-Literatur und aus den Händlerregalen. Zumindest die Whiskys, die diesen Namen tragen. Den Inhalt, den wirst du nach wie vor finden. Nur eben unter einem anderen Namen, Lokranza. Denn das Unternehmen, die Isle of Arran Distillers, ist derart umtriebig, dass dessen Whiskys 2019 nicht nur in neuen Design erschienen, sondern es gleich noch eine zweite Destillerie aufmachte, die Lag Distillery. Unter dem Dach von Arran findest du daher in Zukunft rauchige und nicht rauchige Whiskys. Für jeden Stil eine Destillerie. Welche Whiskys aus dem alten Portfolio diesen Wandel zum Opfer fielen und welche es stattdessen in Zukunft geben wird, das erfährst du gleich im Interview mit Sebastian Büssing. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Arran ist, ja, ich würde es als modernes Unternehmen beschreiben. Oder besser ein Unternehmen mit moderner Sichtweise. Also sie war einer der ersten Brennereien, die vom modernen Whisky-Boom profitierten. Also dem Boom, in dem wir nach wie vor drinstecken und der nun schon seit über 30 Jahren existiert. Die Isle of Arran Distillers waren also einer der ersten, die auf diesen gewaltigen Nachfrageanstieg 1995 reagierten, indem sie eine neue Destillerie gründeten. Und zu jenem Zeitpunkt die einzige der Insel. Und wenn du dir die Lage der Insel mal ansiehst, sie liegt wirklich irgendwie romantisch. Also sie liegt in einer großen Bucht, umschlossen von der Campbellton-Halbinsel zur Linken und den Lowlands zu ihrer Rechten. 68 Kilometer Luftlinie trennt sie von Glasgow. Die Brennerei liegt also auf der einen Seite recht abseits, ist aber auf der anderen Seite doch sehr nah am Puls der Zeit. Sie verschoben zum Beispiel den Produktionsstart, da sie sonst ein Adlerpärchen in der Nähe zur Destillerie beim Nisten gestört hätten. Und auf ihren neuen Labels nutzen sie Braille-Schrift, um Whisky-Trinkern mit eingeschränktem Sehvermögen ein besseres Genusserlebnis zu bieten. Ach ja, und da wäre dann ja noch ihre Whiskys. Seit ihrem Redesign Ende der 2010er erhältst du als Whisky-Fan zahlreiche Informationen zu deren Whiskys in der Flasche. Zwar nicht immer alle, die möglich wären, aber doch mehr, als du auf dem Gros der Whiskyflaschen im Handel findest. Und nun spreche ich mit Sebastian Büssing, unter anderem Markenbotschafter von Arran, über den Whisky der beiden Destillerien. Viel Vergnügen mit dem Interview. Sebastian, Arran ist ja eine vergleichsweise junge Whisky-Marke. Ja, das ist quasi eure erste Destillerie. Die habt ihr erst 1995 gegründet. Wenn ich jetzt einen Whisky-Einsteiger fragen würde, warum er sein Geld gerade für einen Arran ausgeben sollte, was würdest du ihm da antworten?
Ich würde ihm antworten, dass wenn er sehr schön auf fruchtige, zitruslastige, getreidige Whiskys stehen würde, sollte er auf jeden Fall zugreifen, weil ich finde ihn sehr frisch, sehr erfrischend. Teilweise haben wir tolle Sommerdrums. Wir produzieren auch bei Arran sehr voluminöse, gerade aus den Sherryfässern. Also ich denke, das ist für jeden Whisky-Liebhaber auf jeden Fall was dabei.
Gibt es da einen konkreten Single Malt, den du jetzt empfehlen würdest von Arran?
Also der Klassiker ist natürlich der 10 Jahre. Ne? Also das ist das Flaggschiff. Aber wenn man gerne auch mal die Sherry-Qualitäten haben möchte. Durch die Markenumstellung haben wir natürlich da auch einen Fokus drauf gesetzt. Da wäre man natürlich mit dem Bodega, wäre man auf jeden Fall sehr gut bedient. Fassstärke hat der Whisky auch noch dazu. Das heißt also Fassstärke, viel mehr Aromen durch den Alkoholgehalt und dann kommt das Sherry-Fass sehr gut zur Geltung.
Wie seid ihr eigentlich auf den Namen The Bodega gekommen? Klar, das bietet sich an, weil er in Sherry-Fässern gereift ist.
Richtig.
Aber habt ihr da eine konkrete Bodega in Spanien ins Auge gefasst oder war das einfach nur so ein Überbegriff?
Also meines Wissens heißt es einfach nur Bodega, damit man wirklich das in den Vordergrund stellt, dass es aus wirklich Sherry-Fässern ist. First Fill Sherry-Fässer, was sehr, sehr wichtig ist. Und dass man damit direkt eine Assoziation auch zu dem Fass selber hat.
Ich habe jetzt mal zum Beispiel einen eurer Standardabfüllungen hier, den 10 Years Old mit 46 Volumenprozent. Da steht es auf dem Label, dass darin Aromen von Honig, Vanille und Kokos oder auch Zitrusfrüchte und Haselnuss sind. Also zumindest man entdecken soll. Wie würdest du mir jetzt empfehlen, den zu verkosten, damit ich diese Aromen auch entdecke? Weil ich meine, es klingt ja spannend, was auf der Flasche steht.
Genau, also ich persönlich bin ja auch immer nicht so ein Freund von Aromen, die auf der Flasche stehen, sondern ich finde es immer super, wenn die Leute es selber erfahren oder wenn man in ein Spirituosenfachgeschäft geht, dass man sich da beraten lässt. Letztendlich würde ich mir auf jeden Fall den Whisky einschenken. Ich habe es immer festgestellt, dass auch bei den Errands Luft und Zeit ein bisschen dem Whisky gut tut. Nosingglas, Zimmertemperatur und wie gesagt, eine gewisse Zeit, ich sag mal so bestimmt 5 bis 10 Minuten würde ich den Whisky atmen lassen und dann kann man auf jeden Fall loslegen und erstens beim Nosing und auch beim Geschmack kann man die Sachen auf jeden Fall herausriechen und herausschmecken.
Meinst du diese Trinkempfehlung jetzt mit der langen Atmungszeit jetzt konkret beim 10 Years Old, also beim Standard-USG oder generell über das Aaron-Portfolio hinweg?
Also tendenziell generell beim Aaron-Portfolio würde ich das definitiv empfehlen und vor allen Dingen je älter oder je fast stärker die Whiskys sind, desto mehr Zeit würde ich dem Whisky eigentlich geben.
Okay, weil du jetzt auch gerade von Nosingglas gesprochen hast, da gibt es auch eine riesen Bandbreite. Wir haben die kleinen Kerngläser und wir haben Gläser mit sehr viel mehr Volumen. Würdest du da eben empfehlen, ein Glas zu nehmen, wo der Whisky, also der Aaron, eine große Oberfläche bekommt? Es gibt ja verschiedene Nosinggläser, auch mit großer Oberfläche. Oder eher ein kleines Kernglas, wo der Whisky eine relativ kleine Oberfläche bekommt?
Also ich glaube, das liegt an dem Connoisseur selber, was er gerne mag. Also es gibt einige Gläser, also ich habe auch hier eine riesige Bandbreite an verschiedensten Gläsern, habe ja auch schon selbst ein Glas entwickelt. Es gibt da einfach die verschiedensten Möglichkeiten, andere Aromen, je nach Glas, natürlich aus einem Whisky herauszukitzeln. Und du weißt es selber, gerade wenn wir Fassstärke oder starke Whiskys haben und da das Blendersglas zum Beispiel benutzen, dass natürlich am Anfang sehr viel von der Alkoholfracht auf jeden Fall in die Nase mit rüberkommt. Das heißt, da muss man einfach wirklich gucken, mit welchem Glas ist es für denjenigen am angenehmsten, den Aaron auch zu genießen.
Wie schaut es da bei dir mit Wasser aus? Also spielst du bei Aaron viel mit Wasser?
Bei den fassstarken Geschichten ja, bei denen, die 46% haben, nicht. Also ich persönlich ich kriege bei den 46%igen Whiskys generell, nicht nur bei Aaron, sondern generell kriege ich zwar die Haupt-Delete-Aromen, die kann ich mit Wasser ein bisschen pushen. Für mich mehr macht Sinn, eigentlich bei Fassstärke mit Wasser zu spielen und da merkt man dann schon sehr schnell, dass sich solche Whiskys stark verändern können.
Wenn ich mir jetzt mal eure Marke Aaron anschaue, da ist es ja in der Malt Whisky Industrie relativ üblich, dass hinter einem Namen auch eine Destillerie steht. Und bei euch stecken hinter dem Namen Aaron aber gleich zwei Destillerien. Also einmal die ältere Lokeranza von 1995 und die Lack Distillery, die, ja, mit der ihr 2019 an den Start oder beziehungsweise in die Produktion gegangen seid. Wie unterscheidet sich jetzt da der Whisky-Stil dieser beiden Marken?
Also in der Lokeranza Brennerei wurde ja auch früher der Mark Cremour destilliert. Das ist ja ein stark rauchiger Whisky mit, also man hat angefangen mit 25 ppm, dann ist man übergegangen zu 50 ppm. Und man muss sich das immer so vorstellen, gerade bei Aaron, die ja noch eine relativ kleine Brennerei sind im Vergleich zu einigen anderen Brennereien, ist es natürlich immer so, wenn wir von unpeated auf peated umstellen in der Produktion, ist direkt nachdem man wieder dann unpeated produzieren möchte, braucht man eine gewisse Zeit, um die Brennanlagen zu reinigen, weil man möchte ja nicht irgendwas von dem Peat wieder in dem unpeated Whisky mit dabei haben. Also das würden die Konsumenten ja hinterher merken. Bei irgendeiner Charge, wenn man wieder den 10 Years zum Beispiel kauft und davor wurde peated produziert und man reinigt die Anlage nicht genau, dann würde sich die Qualität natürlich ändern. Und dann ist man irgendwann dahin gegangen, weil die Nachfrage nach diesem Peated Whisky von Aaron sehr hoch war, dass man dann gesagt hat, okay, wir bauen eine eigene Brennerei, die ausschließlich Peated Whisky produzieren wird. Und damit war quasi der Meilenstein für die Lack Distillery gegründet.
Wie viel produziert ihr dann im Jahr? Weil du jetzt gesagt hast, ist noch relativ klein, die Produktionsmenge ist noch nicht so hoch.
Also es war ja bei Aaron hat man 4 bis 6 Wochen im Jahr den Peated Whisky produziert. Und das ist ja vergleichsweise im Produktionszeitraum für den Unpeated Whisky relativ gering. Man wollte aber auch die Produktion erhöhen, weshalb man natürlich dann auch die Lack Distillery gegründet hat, damit man einfach viel mehr Peated Whisky auch auf den Markt bringen kann. Und ich habe selber gemerkt, also ich durfte schon New Make testen und gerade wenn man die beiden New Makes vergleicht, schmeckt man auch, dass es zwei unterschiedliche Brennereien einfach sind mittlerweile.
Okay, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, der New Make oder der Whisky von der Lack Distillery ist dasselbe wie Lokeranza, nur mit zusätzlich Raucharomen. Verstehe ich das richtig oder ist das also komplett anders, oder?
Das ist wirklich komplett anders. Also beim Marquis Moore, der ja wie gesagt vom Markt verschwinden wird, da merkt man das noch. Da hat man wirklich die Eigenschaften von Aaron, dieses Zitrusmäßige, das Fruchtige, gepaart mit dem Rauch. Und bei dem neuen Leck ist es so, dass es sehr erdig, sehr kräuterig daherkommt und man wirklich relativ wenig von den Fruchtaromen noch mit transportiert, die man früher von der Lokranzer Brennerei gewohnt war.
Was ich mich da jetzt so frage, wenn ich dir so zuhöre, das passiert ja alles unter dem Namen oder unter der Marke Aaron. Inwieweit kann man da noch von einem Brennereicharakter bei Aaron sprechen, wenn da zwei völlig verschiedene Einflüsse unter dem Dach Aaron aufeinandertreffen?
Also man kann jeweils von der einen Brennerei von einem Charakter sprechen. Also es sind ja Isle of Arran Distillers, das ist ja eine quasi private Gruppe, so muss man es einfach mal nennen. Und muss man einfach sehen, dass es zwei Brennereien sind, deswegen auch eine im Norden, eine im Süden der Insel, so dass man da nicht irgendwie denkt, man hat einen kompletten Brennereicharakter, nur der eine ist Peated, der eine ist Unpeated. Dafür hatte man wirklich bis vor der Gründung der Leck Distillery halt diese beiden verschiedenen Qualitäten, Marquis Moore und den normalen Aaron. Und jetzt setzt man halt wirklich auf einen eigenständigen Stil bei der Leck Distillery mit Peated Malts.
Ist das dann so, also wenn ich dir da jetzt so zuhöre, klingt das für mich so ein bisschen so wie so eine Parallele zur japanischen Whisky-Marke Nikka. Die haben ja auch Yuiji und Miyagikyo als Malt-Destillerien in ihrem Portfolio. Die eine rauchig und die andere nicht. Kann man das ungefähr vergleichen?
So wie du es gerade beschrieben hast, kann man es vergleichen, weil die sagen ja auch ganz klar, wir geben unseren Single Malts beziehungsweise generell Whiskys dann einen anderen Namen. Der eine hat halt Peat und der andere hat kein Peat. Und genauso kann man sich das auch wirklich bei der Leck Distillery und auch bei der Lokranza vorstellen.
Gibt es da bei Lokranza so Aromen oder so einen Stil, wo du sagst, das ist ganz typisch? Also gibt es da Aromen oder Eindrücke im Mund, die besonders hervorstechen?
Ja, für mich persönlich ist es wirklich Zitrus. Gerade sowas, ich vergleiche es gerne wie grüner Apfel, wenn ich in so einen grünen Apfel reinbeiße, gerade so ein Granny Smith, der hat gewisse Säurepunkte, die man auch sehr gerne mal so mit Zitrusaromen in Verbindung bringt. Apfel ist so ganz, ganz typisch für mich Aaron, das finde ich eigentlich in jedem Produkt wieder. Und es ist sehr, sehr schön getreidig, also das mag ich auch sehr gerne. Für mich ist es so ein Bindeglied zwischen Highlands und den Lowlands. Da man so eigentlich beide Charaktere so ein bisschen miteinander verbunden.
Wie kriegt ihr das dann hin? Weil Apfel ist jetzt zum Beispiel so ein Aroma, den kriegst du aus der Fermentation raus, den kriegst du auch aus der Fassreifung. Gut, Getreide ist klar, also das kommt in erster Linie aus dem Rohstoff und dann aus der Fermentation. Aber
Richtig.
wo bekommt ihr diese Stile her? Also welcher ist dann, gibt es einen Produktionsschritt, der besonders hervorsticht, um den Stil von Aaron zu prägen?
Wie gesagt, man vermutet ja, dass es wirklich in den beiden ersten Rohstoffen, also quasi wirklich vom Malz und in der Fermentation, dass da die Hauptaromen auf jeden Fall entstehen für die Aaron-Geschichte. Und natürlich, weil man die Brennanlage, so heißt es, relativ schonend halt fährt.
Was heißt tonend?
Schonend heißt, dass man wirklich sehr, sehr langsam die Temperatur hochfährt, bevor man quasi wirklich destilliert. Und dass man ihn nicht sofort hochpowert. Und da kann man ja auch dann natürlich den Stil des Whiskys ein bisschen beeinflussen.
Wie schaut es dann bei euch beim Fassmanagement aus? Also ist Aaron eher ein Sherry oder eher so ein Bourbon-Fass betonter Whisky?
Ich finde es eine sehr, sehr schöne Frage, weil eigentlich, also die Ursprünge, die liegen ja eigentlich in der Bourbon-Fassreifung, wenn man sich die Aaron-Abfüllung anguckt. Mittlerweile versucht man das aber genau sehr transparent eigentlich zu halten, dass wir einmal zwei verschiedene Fassstärken haben. Einmal wirklich nur Reifungen ehemaligen Bourbon Barrels, das ist der The Bothy. Dann haben wir den Bodega nur mit Sherry-Fass-Finishes, beziehungsweise Vollreifung in den First-Fill-Sherry-Fässern. Und zum Beispiel der Zehner hat einen kleinen Anteil von Sherry-Fässern mit dabei. Finde ich halt sehr gut, weil es steht eigentlich auch fast überall immer drauf. Es wird mit kommuniziert. Und deswegen sowohl Bourbon als auch Sherry-Fässer spielen hier eine große Rolle.
Wie läuft das dann eigentlich bei euch ab? Weil wenn du jetzt sagst, Sherry und Bourbon spielen beide gleichermaßen eine große Rolle, wie läuft das dann bei euch ab, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen neuen Whisky kreiert? Also wie entscheidet ihr da so und so viel Bourbon, so und so viel Sherry? Gibt es da vorher Marktanalysen, wo man sagt, wir glauben, der Markt oder die Kunden mögen gerade das und das? Oder macht ihr das einfach, was euch jetzt am besten mundet, was am besten oder eurer Meinung nach den tollsten Whisky bringt. Wie kann man sich das vorstellen, wie bei euch ein Whisky entsteht?
Also ich denke mal ganz klar, dass der James McTaggart da die führende Hand hat, auf jeden Fall, was das Ganze anbelangt. Aber mit Sicherheit wird natürlich auch da Analyse betrieben, wie sieht das Ganze aktuell auf dem Markt aus, was sind gefragte Abfüllungen. Sowas spielt natürlich, egal bei welcher Brennerei, alles eine Rolle, dass man da definitiv drauf achtet. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass man natürlich nicht auf einmal einen Whisky kreiert, der komplett anders vom Aromenspektrum daherkommt. Also man sollte auch schon immer wirklich die Handschrift und die Grundzüge des Aarons erkennen können.
Okay, das klingt, ja, das klingt eigentlich recht spannend. Vor allem, wenn man schaut, wie sich Aaron so die letzten Jahre entwickelt hat, finde ich das wirklich sehr, sehr spannend, was da ja auf der einen Seite war, aber wie sich es aktuell entwickelt und was da noch kommt. Gibt's da im Lagerhaus von Aaron eigentlich so paar extravagante Fässer, die du besonders spannend findest?
Extravagant, natürlich generell das, was wir auch quasi mit der Finish-Serie, die immer um die 50% abgefüllt wird, haben. Port, Sauternes, Amarone, was mittlerweile ja auch nicht mehr ja, das Highlight überhaupt ist, weil es mittlerweile auch viele Brennereien haben. Aber ich finde gerade auch da die Varianz der Qualität, je nachdem, was für ein Portweinfass man hat, was für ein Sauternes oder Amarone fast man bekommt, je nachdem, was für eine Bodega oder welcher Winzer dahinter steckt, finde ich halt relativ spannend, wie sich da jeweils der New Make drin entwickelt. Also das ist für mich so das Highlight zu sehen, die Variation zwischen Port, Sauternes, Amarone und Co., wie da die verschiedenen Whiskys in den jeweiligen Fässern reifen.
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich letztens, glaube ich, sogar irgendwo in den sozialen Medien ein Bild oder ein Foto von eurem Amarone Whisky im neuen Design gesehen. War das eine limitierte Abfüllung oder was steckt dahinter? Ich glaube, der war auch relativ hochpreisig, oder?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass so nach und nach die auch diese Finish-Serie umgewandelt wird in das neue Design. Also gibt es ja schon den einen oder anderen auf jeden Fall auch zu kaufen. Der Port ist gerade gekommen. Ich weiß aber, dass es, was die Fässer selber anbetrifft, dass da noch eine ja relativ kleine Menge haben, so dass der wirklich immer auch in ja kleinen Mengen, limitierter Anzahl erstmal auf den Markt kommen wird. Und wie das halt leider immer so ist, es gibt ja den UVP und was, wenn der ausverkauft ist, wie es dann hinterher dann steigt in den Preisen, da ist man ja selber leider machtlos, was da leider passiert.
Oh, vor allen Dingen dann am Sekundärmarkt. Da geht dann.
Richtig, genau. Also das sieht man ja immer wieder, wenn ich mir gerade noch angucke, wie der alte 21-Jährige zum Beispiel gehandelt wird, mit dem alten Flaschendesign, wie da die Preise aktuell auch in die Höhe schießen, das ist schon manchmal sehr traurig, muss man sagen.
Klar, also traurig in letzter Instanz natürlich auch für einen Genusstrinker, der dann, wenn er das probieren möchte, ja, fast einen Kredit aufnehmen muss, um sich den Whisky leisten zu können. Aus der Perspektive ist es natürlich eine sehr, sehr, ja, unangenehme Entwicklung. Aber wie seht ihr das als Marke? Weil ich meine, wenn eure Preise dann am Sekundärmarkt oder eure Whiskys am Sekundärmarkt so hoch gehandelt werden, seid ihr da der Meinung, dass das ist förderlich für euren Ruf oder schadet eher der Marke Aaron?
Also man sieht natürlich auf der einen Seite, wenn die Preise steigen und Leute immer noch bereit sind, das Geld dafür auszugeben, dass die Qualität ja stimmen muss. Also es gibt ja genug Leute, die dann sagen, okay, ich habe mir den, keine Ahnung, für Summe XY gekauft und jetzt ist er um 300% gestiegen und ich bin immer noch bereit, das Geld für den Whisky auszugeben. Dann spricht das natürlich auf der einen Seite für die Qualität. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch traurig, genau das, was du gesagt hast, weil ich sehe das eigentlich immer aus dem Auge eines Konsumenten. Und ich finde es schön halt, wenn man auch alte Abfüllungen mit neuen Abfüllungen vergleichen kann und dann nicht, wie du schon sagtest, einen Kredit aufnehmen muss. Was wahrscheinlich aber bei gerade der alten Qualität des 14-Jährigen auf jeden Fall passieren wird, weil der ist komplett vom Markt verschwunden und war einer meiner Lieblingsabfüllungen. Und wenn ich da sehe, wie jetzt die Preisentwicklung ist, das ist schon sehr, sehr traurig.
Den einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den fand ich jetzt sehr interessant, weil du gesagt hast, trotz der Preissteigerung oder aufgrund der Preissteigerung sieht man ja auch, dass die Qualität passt und die Leute bereit sind, das zu zahlen. Meinst du, das hat dann jetzt vielleicht auch mal unabhängig von Aaron so, sondern das ist ja ein Phänomen, was man über viele Whisky-Marken hin beobachten kann. Meinst du, das hat dann auch so ein bisschen Auswirkungen, dass die Unternehmen, weil Großteil der Destillerien sind ja konzerngeführt, dass man dann sieht, okay, auf dem Sekundärmarkt werden solche Preise verlangt, die Leute sind immer noch bereit, diese Preise zu zahlen, steigern wir halt langsam unsere UVPs immer mit, weil wir sehen ja im Sekundärmarkt, die Leute sind bereit, das zu zahlen. Kann man sagen, dass das vielleicht so unterbewusst oder hinter den Kulissen so ein bisschen ein Trend ist?
Also ich beobachte das natürlich auch sehr gerne bei anderen Brennereien und stelle das auch fest, ne? Wenn Sondereditionen rauskommen, die früher relativ erschwinglich waren, weil auch keine Altersangabe und nichts mit dabei war, sie aber limitiert waren und Leute wirklich zwei Tage später auf dem Sekundärmarkt den dreifachen Preis schon erzielen konnten, dass man, so sagt man bei den diversen Brennereien, dass man dann versucht, die Preise lieber von Anfang an ein bisschen höher zu halten, dass man vielleicht weniger Geld auf dem Sekundärmarkt dafür ausgeben muss, aber letztendlich, ob ich jetzt die Flasche für 39 oder für 89 Euro kaufe, ich sehe leider den gleichen Trend. Es wird trotzdem je nach Flaschenpreis immer das Doppelte oder Dreifache am nächsten Tag in verschiedenen Foren oder sonst wo aufgerufen. Das heißt, ob die Flasche günstiger oder teurer ist, wird leider nicht den Handel und auch das teurere Wiederverkaufen minimieren.
Ihr habt ja in euren Lagerhäusern, das habe ich kürzlich erst über Aaron gelesen, das fand ich so klasse, ihr habt ja auch Fässer für Prinz William und Prinz Harry, das war ja damals, glaube ich, die wurden ja damals, glaube ich, zur Destilleriegründung der Queen geschenkt, oder? Und ihr habt ein Fass drin für Ewan McGregor. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr für diese Persönlichkeiten Fässer bei euch stehen habt?
Also es liegt natürlich daran, dass die Queen quasi die Brennerei eröffnet hat und deswegen hat man diese beiden Fässer verschenkt. Ich habe sogar gehört, dass eins der beiden Fässer wohl schon undicht beziehungsweise schon fast ausgelaufen sein soll. Frag mich jetzt aber nicht, welches von den beiden Fässern es ist, weil ich mich sowieso relativ häufig immer mit den beiden Namen das durcheinander bringe. Und Ewan McGregor hat quasi wirklich bei der ersten, beim ersten Destillationspunkt war er mit dabei und hat quasi als als Promi auch noch mitgewirkt und die Brennerei mit eröffnet und hat da auch sich ein Fass gegönnt.
Weißt du, was das für Fässer waren? Also waren das Ex-Bourbon oder hat man da
selten benutzt? Ich habe die Information, dass es auch Ex-Bourbon-Fässer sind, wo das Ganze drin liegt.
Okay. Aber es muss ja schon, also ich glaube, die Prince William und die Harry-Abfüllung, mal vorausgesetzt, keines der beiden ist undicht, liegen ja schon ordentlich lange drin, weil es, glaube ich, war seit 95, oder?
Direkt seit Beginn, natürlich. Die haben eins der ersten Fässer, haben sie bekommen. Und ist schon ein bisschen älter, das Ganze.
Hast du da eine Idee, wann und ob das abgefüllt werden soll?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die gerne da liegen bleiben sollen, ob sie vielleicht sogar schon abgefüllt sind und es sind nur noch die leeren Fässer, die quasi zur Show da liegen. Da habe ich leider keinerlei Informationen drüber.
Was ich auch sehr, sehr spannend an Aaron finde, wenn wir jetzt mal von Locranza, wir haben jetzt die ganze Zeit über Locranza gesprochen, weil das ist ja die Destillerie, die 95 gegründet wurde und 2019 dann die Lack Distillery. Und die arbeitet ja unter dem Slogan Lack Digs Deeper. Also das heißt quasi, wenn es mal frei übersetzt, Lack taucht tiefer rein. Das heißt, dort entsteht ja der rauchige Whisky, bei dem das Malz dann geturft wurde. Und ihr verwendet da aber nicht nur Torf einer Quelle, sondern wollt ja sehen, wie sich euer Whisky entwickelt, wenn ihr Torf verschiedener Torfmoore verwendet. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Progladi, die das irgendwie so eine ähnliche Schiene, aber mit dem Getreide fahren. Also den aromatischen Einfluss der Rohstoffe mehr in den Vordergrund rücken. Hat sich Aaron da so ein bisschen von Progladi inspirieren lassen?
Ich denke, die komplette Industrie lässt sich auf jeden Fall inspirieren von anderen, wenn man sieht, auf was gesetzt wird. Klar, da spielt jetzt das Getreide und Terrieur eine Rolle. Hier setzt man auf einen anderen Punkt, was Terrieur anbelangt. Und da müssen wir uns ja einfach nochmal angucken. Nehmen wir Peated Isla Whiskys, die schmecken anders als zum Beispiel die Highland Whiskys. Wir haben in den Lowlands auch eine Brennerei, die Peated Whisky produziert. Und da sieht man natürlich auch gerade wenn man mal jetzt außerhalb von Schottland schaut, ne, gibt es auch andere Brennereien, die Peated Whisky produzieren und da auf anderes Torf, also der Torf hat eine andere Zusammensetzung, dass man da natürlich auch andere Arten von Raucharomen in dem Whisky wiederfindet. Und da guckt man jetzt einfach, wie wirkt sich da wirklich das verschiedene Torf mit den charakteristischen Phenolen und hinterher bald nach der Destillation auf den Geschmack des New Makes aus.
Das heißt, wenn man jetzt sich in Zukunft mal einen Whisky von der Lack Distillery kauft, kann es sein, das hat so diese Cresol, diese jodig-medizinischen Noten von Lefroy, oder es hat eher so einen trockenen Rauch anderer Destillerien oder so einen typischen Highland Park-Stil. Kann man das so sagen, dass das so eine Rundreise durch die Raucharomen Schottlands sein soll oder sein wird?
So gehe ich davon aus, weil das ist ja der Plan, ne? dass man wirklich die Auswirkungen der verschiedenen Herkünfte des Torfes erschmecken und auch erriechen soll. Also gehe ich persönlich davon aus, ja, man wird da verschiedene, Leckabfüllungen vor sich stehen haben, die immer einen unterschiedlichen Rauchcharakter haben.
Weißt du, was da in naher Zukunft so geplant sein soll?
Bisher bin ich da leider noch nicht involviert, was das Ganze anbelangt. Wann die ersten Abfüllungen wirklich auf den Markt kommen werden, mit welchen Qualitäten man schon direkt auf den Markt kommt. Also da ist noch ein bisschen ein Mantel des Schweigens drüber gelegt.
Okay, aber man produziert jetzt aktuell schon. Weißt du, wie viel PPM man da verwendet? Also wie stark räuchert man das Malz oder variiert das jetzt je nach Torfquelle, die man bezieht?
Nö, also es wird stark rauchig mit 50 ppm produziert.
Okay, und die 50 ppm, die sind dann konstant, unabhängig davon, woher das Torf stammt.
So ist meine Informationsquelle, genau.
Okay, um jetzt aber hier nochmal auf Progladi und den Progladi-Vergleich zu kommen. Laddi propagiert ja auch immer wieder für mehr Transparenz in der Whisky-Produktion. Und Aaron hat ja, so zumindest seit sie 2019 ihr Kernportfolio umgestaltet hat, nun auf alle Labels und Umverpackungen ungewöhnlich viel Information draufgeschrieben. Ich nehme da jetzt mal nur zum Beispiel, ich hab den jetzt in der Hand und lese einfach mal vor, euren The Bodega. Da schreibt ihr ganz prominent drauf, Sherry Hogshead 250 Liter, Fassstärke mit 55,8, Natural Color. Gut, ihr schreibt da jetzt kein Alter drauf, aber ist es ein Trend, dass man dem Whisky-Fan mehr und mehr Informationen über den Whisky gibt?
Also ich bin ein großer Freund von Transparenz und es ist auch schon eine längere Zeit ja quasi Diskussion in der Whisky-Industrie, dass man gerade wo die sogenannten Nas-No-Age-Statement-Whiskys häufiger auf den Markt kommen, dass man dem Kunden doch noch mehr transparent gibt. Warum muss ich jetzt für die eine Whisky-Abfüllung 39 bezahlen? Warum kostet die andere 89 €, obwohl nichts draufsteht? Und je mehr Transparenz man da reingibt, natürlich umso klarer wird es hinterher für den Konsumenten. Und deswegen finde ich das super, dass man gerade bei der Neugestaltung des Labels wirklich darauf geachtet hat, dem Endkonsumenten so viel Informationen wie möglich mitzugeben, weil davon lebt natürlich dann auch dann der Whisky wieder.
Aber es ist ja irgendwo da eine Grenze gesetzt, weil ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel vor ein paar Jahren war ja Compass Box, die wollten ja das Thema Transparenz so richtig extrem betreiben. Und die haben ja da von der SWA, also der Scotch Whisky Association, eins auf den Deckel gekriegt, weil die gesagt haben, nee, Jungs, das ist jetzt ein bisschen zu transparent. Inwieweit kann die Malt Whisky Industrie dann wirklich transparent dem Kunden gegenüber sein? Oder ist es einfach so, ja, Transparenz in einem Korsett?
Ich würde Zweiteres auf jeden Fall nehmen, aber es gibt ja immer wieder Spielereien, auch wo man quasi einen Code hinten auf der Flasche hat, den man einscannen kann, um wirklich die genaue Zusammensetzung zu bekommen. Also es ist halt immer so der Punkt, was darf aufs Label und wie kann ich das Ganze nochmal umgehen, um dem Endkonsumenten noch mehr Informationen zu geben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man bei Whisky Fairs ist oder bei Tastings ist und die Flaschen kommen vor. Da kann man natürlich dann auch sagen, zum Beispiel den Bodega, den du gerade angesprochen hast, dass man da zum Beispiel auch wirklich sagen kann, der ist 7 Jahre in einem First Fill Sherry Hogshead, auch wenn nicht die 7 Jahre draufsteht. Aber man kann halt auch wirklich immer transparent sagen, so alt ist der Whisky und das finde ich halt auch ganz schön dabei.
Wobei ich muss auch wirklich sagen, ich finde es auch einfach schöner, wenn man dem Kunden die Entscheidung gibt, ja, wie geht er mit diesen Informationen jetzt um? Weil ich meine, wenn man das alles verschleiert oder alles hinter einem No-Age-Statement versteckt, hat das immer so einen leichten Beigeschmack. Aber wenn man dem Kunden einfach offen, transparent die ganzen Daten mitteilt, du hast das jetzt zum Beispiel gemacht mit 7 Jahre oder ihr schreibt es auch auf die Flasche mit Sherry Hogshead, dann finde ich, wirkt das auch sehr, sehr viel sympathischer dem Unternehmen gegenüber und ja, weist auch mehr auf Qualität hin, weil man sich nicht scheut, die Informationen herauszugeben. Man hat nichts zu verbergen. Und diese ganze Transparenz und dieses ganze offene Design mit den ganzen Informationen habt ihr ja so quasi mit dem Redesign eingeführt. Dort ist es ja erstmals bei euch dann so richtig prominent auf die Flaschen gekommen. Was waren eigentlich so deine ersten Gedanken, als Aaron ihr Portfolio und auch ihr Flaschendesign 2019 komplett umgekrempelt haben? Also ich meine, die Marke war ja fast nicht wiederzuerkennen.
Genau, also ich war sehr positiv überrascht. Ich habe mir natürlich dann auch sehr gerne die ganzen Kommentare in den einzelnen Netzwerken auch angeschaut. Und da gab es natürlich auch, wie bei jedem Redesign von anderen Unternehmen auch, gab es natürlich Leute, die das gar nicht mochten und gesagt haben, oh nein. Ich fand aber die Flaschenform zu der Zeit, wo man es umgestellt hat, wirklich einzigartig. Habe ich vorher so noch nie gesehen. Ich finde es, wie du auch schon sagtest, sehr schön, dass man auf noch mehr Transparenz setzt, dass der Kunde wirklich sehr viele Informationen auch bekommt. Und vor allen Dingen auch die Brailleschrift finde ich super toll, dass auch wirklich an alle Whisky-Konsumenten gedacht wird. Und ja, also ich persönlich war total angetan vom neuen Design. Das ist für mich sehr natürlich, sehr frisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und halt auch diese neue Flasche, die ist wirklich einzigartig und man erkennt genau sofort, egal wenn ich im Supermarkt irgendwo stehe zum Beispiel oder im Spirituosenfachgeschäft und ich suche nach einem Aaron zwischen den 100 Flaschen, die da drinstehen, würde ich diese Flasche sofort ins Auge fassen und sofort wiedererkennen.
Wie kam es eigentlich zu der Idee mit der Braille-Schrift? Weil es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Idee, wenn man dadurch Leute mit eingeschränktem Sehvermögen etwas ja, beim Whisky-Genuss unterstützt. Aber wie kamt ihr zu der Idee, da Braille-Schrift auf eure Umverpackung zu schreiben?
Ja, letztendlich hat man sich gefragt, wer ist Whisky-Konsument, auf was muss man alles achten? Und da war man sich relativ schnell klar, ja, dass Blinde auch definitiv eine Gruppe sind, die wo Whisky-Trinker unter uns sind. Also ich nehme jetzt mal einen Kollegen von der Whisky-Graphie, der ist sehr, sehr dankbar, wenn er zwischendrin das Label hat und sofort wiedererkennen kann, das ist jetzt mein Aaron 10 Jahre, das ist der 21-Jährige und nicht erst jemanden fragen muss, was habe ich denn jetzt eigentlich hier für eine Flasche in der Hand? Ne? Und somit kann man das Ganze umgehen und kann direkt sagen, okay, er kann quasi sein Whisky sich selber aussuchen, was ich sehr schön finde.
Also ich muss auch sagen, also ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass als ich eure Umverpackung und eure Flaschen in der Hand hielt und da mit dem Finger über diese Braille-Schrift gefahren bin. Und ich muss echt sagen, also ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn das so Anklang in der Whisky-Industrie fände. Und man, ich meine, es ist ja für die meisten Unternehmen wirklich kein großer Akt, das drauf zu drucken. Und ich fände es wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil wie du schon sagst, es hilft halt wirklich Leuten, die Probleme haben zu entziffern, welchen Whisky sie da gerade genießen. Und wäre wirklich lobenswert, wenn sich das in der Industrie durchsetzen würde. Aber warum gab es eigentlich generell dieses Redesign? Das ist unabhängig von der Braille-Schrift, aber ich meine, das Flaschendesign hat sich geändert, die Umverpackung haben sich geändert, quasi alles. Was war da so die Initialzündung, dass Aaron oder Aaron Distillers gesagt haben, wir brauchen jetzt was Neues?
Gut, also das ist in der Whisky-Industrie ja gang und gäbe, dass man ab einem gewissen Zeitraum immer einen Brand Refresh quasi macht. Man wollte aber auch gerade mit dem Flaschendesign, also wenn du jetzt die Flasche vor dir stehen hast, wenn du dir mal den Flaschenhals anguckst oder unter dem Flaschenhals, wollte man natürlich auch viele Elemente von der Isle of Arran nochmal mit reinbringen. Und das sind zum Beispiel diese am Anfang beginnt quasi die Produktion an der Flasche, da sind diese Wasserrippel, die das Ganze widerspiegeln vom Loch Nadavi, wo auch das Wasser quasi entnommen wird, was ich sehr, sehr schön finde. Dann hat man natürlich auch die Adler und dann auch quasi die Umrisse der Insel Isle of Arran, auch da wieder mit den Wellen, Rippeln mit da drauf. Man hat quasi durch die Farbe spiegelt das die Natur wieder. Also ich finde, da hat man sehr viel versucht, die Insel umzusetzen in Flaschenform und auch was das Label und so weiter anbelangt. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass man nicht einfach irgendein Marketing-Design genommen hat, neue Schrift und alles vielleicht irgendwie klarer versucht hat darzustellen, sondern dass man sich auch da wieder Ideen quasi verwirklicht hat, um auch nochmal einen Bezug zur Insel und Co. zu finden.
Betrifft das neue Design jetzt nur die Core Range und ein paar Finishings oder soll das mal früher oder später auf das komplette Portfolio einschließlich der ganzen limitierten Abfüllungen eingeführt werden?
Ja, also ganz klar werden, so gehe ich davon aus, alle Flaschen irgendwann davon betroffen sein, dass sie im neuen Flaschendesign daherkommen. Aber wie das immer so ist mit, wenn Single Cask kommen und so, man hat natürlich auch noch alte Bestände von Flaschen. Und allein ökologisch gesehen würde es ja keinen Sinn machen, wenn man die einfach nicht mehr benutzt. Und so schaut man natürlich auch, dass man über einen gewissen Zeitraum natürlich auch, je nachdem, was an Single Cask und so weiter rauskommt, noch das alte Flaschendesign abarbeitet. Und wenn alles leer ist, dass man dann auch umspringt auf das neue Flaschendesign.
Also ihr hattet da vorher aber auch einige spannende Abfüllungen, wie jetzt zum Beispiel den Devil's Punch Bowl. Du hast vorhin schon den Macrimore angesprochen und noch so ein paar Finishings. Wurden die dann automatisch eingestampft oder wird es die alten Malls im neuen Portfolio auch geben? Du hast gesagt, Mercury Malt wird eingestellt, aber ihr hattet ja noch einige mehr. Wie sehen da die Pläne von Aaron aus?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es auch solche Sonderabfüllungen geben wird. Es gibt ja die Smuggler-Serie zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht unter diesen Namen, die du gerade alle genannt hast, wird es weitergeführt, sondern da wird man sich bestimmt auch designtechnisch und auch was quasi die Idee hinter den ganzen Whiskys hintersteckt, wird man mit Sicherheit auch neue eigene solche Kreationen wieder mit dem neuen Namen Lokranza oder auch wahrscheinlich bei Leck wird es vielleicht auch Sonderabfüllungen geben. Warum auch nicht? Also es gibt es ja quasi bei jeder Brennerei.
Hat sich dann durch das neue Design auch eigentlich der Inhalt geändert?
wie wir da, also der Zehner, der ist absolut klassisch so geblieben, wie er vorher auch war. Genauso ist es eigentlich auch beim 18er und beim 21er. Da ist es einfach nur so, dass die auch wirklich sehr, sehr limitiert sind, weil, wie du schon sagtest, junge Brennerei. Da ist es natürlich nicht gang und gäbe, dass man jetzt das ganze Warehouse schon voll hat mit 18 Jahre alten Fässern oder 21 Jahre alten Fässern. Da müsste man schon ja, knapp 100 Jahre vorher destilliert haben, damit man auch immer wieder einen großen Grundstock hat, auf den man zurückgreifen kann und auch in größeren Mengen produzieren. Das heißt, der Zehner, der ist quasi das Flaggschiff und den wird es immer geben, genauso wie die beiden ja, jüngeren, sage ich jetzt mal, die um die 7 Jahre liegen, den The Bothy und den Bodega. Aber die älteren Sachen, die werden immer mal wieder da sein, aber auch wieder verschwinden. Also davon gibt es zu wenig Grundstock davon.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt Destillerien, die produzieren seit Jahrzehnten und haben immer noch nicht so einen Stock, auf den sie zurückgreifen können.
Ja, genau. Das liegt natürlich auch immer daran, wie viele Sonderabfüllungen bringe ich im Jahr raus, um zu gucken, keine Ahnung, ne? Also ohne Altersangabe, ohne alles, dass ich immer wieder auch an die Fässer rangehe. Also ich finde es wichtig, dass man so einen guten Mittelweg findet. Einige Fässer auf jeden Fall sich zurückbehält und dann von mir aus auch dann sagt, wir sind aktuell, haben wir zum Beispiel eine gewisse Abfüllung einfach nicht verfügbar und dass man dann wirklich lieber wartet und sagt, okay, wir bringen dann irgendwann dafür einen 25 Jahre alten raus und verbrauchen jetzt nicht alle Fässer für einen 12 oder 15 Jahre alten.
Was ist eigentlich dran an der Geschichte? Das fand ich so interessant und auch so, ja, wirklich toll zu lesen, dass 1995 aufgrund von Adlern der Produktionsstart verschoben wurde.
Genau, also die Brennerei, also der Bau, der war ja Beginn 1991 und man hat dann festgestellt, dass ein Adlerpaar dort nistet und dann muss man wirklich die Fertigstellung der Brennerei musste man nach hinten verschieben und die Eröffnung und da hat man ganz klar gesagt, der Naturschutz steht an erster Stelle und das Adlerpaar umsiedeln quasi, damit man mit dem Bau weitermachen kann. Und deswegen tragen ja auch die ganzen Flaschen und so weiter immer zwei Adler mit auf dem Label oder auf dem Korken. Also überall ist auch mittlerweile das Adlerpaar wirklich tief verwurzelt, was das Ganze anbelangt. Und selbst wenn man die Brennerei besichtigt, dann kann man auch wirklich Adler auch da sehr gut beobachten.
Das ist echt eine sehr, sehr schöne Idee, vor allem, weil das natürlich auch irgendwo zeigt, dass man die Destillerie nicht einfach nur so auf so ein Fleckchen Erde gepflanzt hat, sondern auch irgendwie in die Insel integriert hat. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Sebastian, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage, also quasi das letzte Glas für diese Episode. Wenn du einen Whisky trinken könntest mit drei Personen deiner Wahl, tot oder lebendig, spielt keine Rolle, welche drei Personen wären das?
Also, ich würde auf jeden Fall als allererstes Nelson Mandela nehmen. Ist einer meiner großen Vorbilder. Also, mit dem würde ich mich wirklich sehr gerne, auch wenn er leider ja schon tot ist, unterhalten können, was er so alles erlebt hat. Und mit Sicherheit nicht einfach. Dann würde ich nehmen Muhammad Ali. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, mal zu erfahren, so sporttechnisch.
Er war auch politisch sehr engagiert.
Politisch natürlich sehr engagiert, genau. Also das finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, als letzten würde ich, glaube ich, den Papst nehmen. Das fände ich auch spannend, mal zu erfahren, wie da so das Leben ist, wenn man als Papst auf der Welt unterwegs ist. Ich glaube, das wäre eine illustre Runde, wenn man zu viert mit den drei Leuten einen Whisky genießen könnte. Ich glaube, das würde ein sehr langer und gesprächsreicher Abend werden.
Das glaube ich auch. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Konstellation. Der Papst, Nelson Mandela und Muhammad Ali. Das ist, und Sebastian Büssing.
Genau, ja. Ich glaube, ich würde nur sitzen und zuhören, logischerweise. Aber ich glaube, das wären sehr spannende Charaktere, die da aufeinandertreffen. Und da könnte man über vieles philosophieren in der Welt.
Das glaube ich auch. Also wirklich eine spannende Runde. Sebastian, ich danke dir für das Interview und die interessanten Informationen zu Aaron. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und mach's gut.
Vielen lieben Dank, Philipp. Mach's gut.